Werbung.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living, aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Werbung Ende.
Auf für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
So, auf Süd 51 und mit Special Guest heute Marlon Erlbacher ist bei uns, bei mir. Marlon, hi, herzlich willkommen.
Moin.
Bei auf Süd.
Danke für die Einladung.
Du bist natürlich aus drei Gründen hier, natürlich wegen deiner Kompetenz, natürlich auch, weil du beim Spiel Gladbach gegen Borussia Dortmund warst für uns und weil du ja auch öfter mal für uns in Dortmund, also für Sky, unterwegs bist und auch durchaus eine Beziehung zu Borussia Dortmund pflegst. Deswegen bist du hier auch für dieses Spiel im Prinzip der perfekte Ansprechpartner. Und weil du ja da warst beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, würde ich gerne von dir vorneweg mal einen Erlebnisbericht haben. Ich muss gestehen, ich war auf einem Kindergeburtstag unterwegs, der endete aber so um 17.15 Uhr, dann haben sie auch ein bisschen später angefangen. Das heißt, ich konnte das Spiel teilweise auf dem Handy, teilweise aber auch zu Hause beobachten. Und ich sag mal so, der Kindergeburtstag war spannender.
Ja, sagst du völlig richtig. Also ich musste ein bisschen schmunzeln. Du hast ja gestern eine WhatsApp rüber geschickt und meintest, oh, das läuft ja gut. Ironischerweise natürlich. Da wusste ich schon, ja, scheiße, das wird morgen.
Ja, warte, dann zitiere mich auch richtig. Moment, jetzt gucke ich mal selber nach. Warte ganz kurz. Warte, jetzt machen wir mal. was habe ich geschrieben?
Den genauen Wortlaut.
Ja, Moment. Na, das macht ja Spaß.
Na, das macht ja Spaß. Genau, das kann man jetzt so oder so sehen. Also für die Gladbacher war das in der Tat spaßig in den letzten Minuten, für die Dortmunder eher nicht so. Ja, Erlebnisbericht, du, kurz und knapp. Es war ein Spiel, in dem mir von Dortmunder Seite total die Spannung gefehlt hat. Von Minute 1 an, also ich fand vor allen Dingen die erste Halbzeit war fürchterlich anzuschauen, ehrlich gesagt. Da war wenig bis gar nichts an offensiven Spektakel vorhanden. Ich glaube, der erste Torschuss fiel in der 44. Minute durch Ignacio.
Das war auch der Einzige,
und,
ne?
Genau, es war auch der Einzige und davor ist wirklich nach vorne gar nichts passiert. Ja. Es war ein Hin- und Hergeschiebe, es war ein sich irgendwie so mal anschauen, was Gladbach macht und kaum reagieren. Also es war ehrlich gesagt nichts. Und im zweiten Durchgang war es phasenweise etwas besser, das muss man schon sagen. Sie haben dann versucht, ein bisschen nach vorne zu spielen. Sie hatten dann auch mal, finde ich, zwei, drei ganz ordentliche Möglichkeiten, aber dann fängst du dir halt am Ende irgendwann dieses Tor und ich habe immer darauf gewartet, dass der BVB dieses Tor eingeschießt, weil wie so oft in dieser Saison, ich glaube, du wirst mir recht geben, wenn sie nicht so gut gespielt haben, haben sie aber am Ende irgendwie...
Spiel, ne? Das kann man da gut als Beispiel nehmen.
Ja, genau.
Auch das Köln-Heimspiel kannst du als Beispiel nehmen, ja.
Ja, es gibt viele, viele Spiele, ne? Und da haben sie dann halt ihr 1-0 oder ihr 2-0 sogar noch gemacht. Und darauf habe ich gestern auch so ein bisschen gelauert. Es ist dann in die andere Richtung gegangen, weil Gladbach dann einfach bissiger war, weil sie unbedingt wollten und dann eben dadurch auch den Klassenerhalt perfekt machen konnten. Hast du schon gespürt, die hatten viel mehr Bock. Also das war beim BVB irgendwie so gefühlt, ja, wir sind sowieso Zweiter, da wird nichts mehr passieren. Und wenn wir hier einen Punkt mitnehmen, dann ist das schon völlig fein. Und das hat man gesehen, finde ich. Das hat man bis in jede Faser gespürt. Und deswegen war das einfach viel zu wenig, um ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Das hat Niko Kovac dann, finde ich, auch hinterher folgerichtig analysiert.
Jetzt ist das natürlich auch so ein bisschen eine philosophische Frage, ne? Darf einer Mannschaft das passieren? Auf der einen Seite, seit dem Bayern-Spiel ist klar, nach oben geht nichts mehr, nach unten im Prinzip auch nicht mehr. Champions League ist ja eh jetzt auch schon seit dem Freiburg-Spiel fix. Aber es sind halt auch Profis, ne? Und die Dortmund-Fans fahren ja nicht zahlreich nach Gladbach, um sich dann so eine lustlose Leistung anzugucken. Also da frage ich mich immer, wo liegt da am Ende das menschliche Verständnis und wo hat man auch etwas Professionelles zu erwarten?
Ja, finde ich auch. Also das ist ja auch irgendwie ein Borussen-Duell. Ne? Es ist ja irgendwie schon ein bisschen Spannung drin gewesen und Borussia Mönchengladbach ja auch irgendwie durch die Fanfreundschaft vielleicht mit Schalke so ein bisschen auch angetrieben in diesem Spiel. Da wurde ein schönes Banner präsentiert, ne, dass der Alleinherrscher des Reviers zurück ist. Ne? Also die haben quasi ihren Freunden aus Gelsenkirchen nochmal einen Gruß gesendet. Allein das müsste ja so ein bisschen Ansporn noch irgendwie sein. Ich weiß, als Spieler interessiert dich das immer nicht so, aber es war schon so ein bisschen Feuer drin und da habe ich dann irgendwie von der Mannschaft schon vermisst, dass sie sagen, hey, auch zum Thema Wettbewerbsverzerrung, ne, wir strengen uns jetzt hier mal an, wir geben Gas, die Vereine unten, die erwarten vielleicht auch einen Sieg von uns gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf und das finde ich dann auch einfach nicht gut und da haben viele Spieler gestern, finde ich, einfach überhaupt nicht ihr Leistungsmaximum erreicht, sind überhaupt nicht an ihr Limit gegangen und das ist einfach zu wenig und so empfiehlst du dich auch, finde ich, nicht weiter. Das gilt für junge wie auch für erfahrene Spieler, von denen gestern zu wenig kam. Also ja, ich bin total bei dir. Ich finde, man muss sich da anders präsentieren, allein als Bundesliga-Profi, allein als BVB-Profi, von dem einfach viele Fans dann auch gestern deutlich mehr erwartet hätten.
Ich frage mich ja beim BVB, ist das auch so eine Mentalitätsfrage? Ist da, also klar, jetzt wirst du sagen, nee, die zeigen ja in vielen Spielen Mentalität geschenkt. Ich meine auch gar nicht die Mannschaft, sondern ich meine tatsächlich den gesamten Verein. Ich habe manchmal das Gefühl, dass bei den Bayern herrscht eine andere Gewinnermentalität, auch unter den Spielern im ganzen Verein. Das wird da vorgelebt. Ja, da unterschreibst du einen Vertrag bei Bayern und das heißt, wenn du diesen Vertrag unterschreibst, dann heißt das, du musst alles gewinnen. Egal was, du musst alles gewinnen. Und das fehlt mir beim BVB. Manchmal. Sehe ich das exklusiv oder ist das durchaus eine These, die man unterstützen kann?
Ich kann die total unterstützen. Also Mir ist an mir heißt es bei den Bayern und das besprechen wir ja schon seit Jahren rund um den BVB, dass dann immer irgendwie so dieses eigene Mir ist an mir irgendwie fehlt. Ne? Und ich finde, gerade bei den Bayern siehst du es ja im Moment total. Es geht in der Bundesliga um nichts mehr. Sie sind deutscher Meister. Sie haben Spiele, wo sie 0-3 zurückliegen, wo sie gegen Heidenheim zurückliegen, nicht nur in Mainz zuletzt und trotzdem immer wieder kommen, ja, also egal, wer da auf dem Platz steht, das ist ja nicht mal die erste Garde, du siehst es ja neben Spiel, Kane und Co., Olise, wie sie alle heißen, die sitzen ja alle erstmal auf der Bank. Das heißt, sie schaffen es trotzdem jedes Mal wiederzukommen in diesen Spielen und haben eine Mentalität, obwohl es eigentlich um nichts mehr geht, die ganz oben am Limit ist, ne? Weil all diese Spieler vielleicht auch sagen, hey, ich will mich nochmal präsentieren, ich möchte mich zeigen, ich möchte mehr Einsätze in der ersten Elf auch haben und das ist so das, was ich beim BVB überhaupt nicht sehe. Das vermisse ich total, aber schon über Jahre, ehrlich gesagt, mittlerweile, dass es dann auch Spieler gibt, bei denen du den Eindruck hast, die nutzen jetzt ihre Chance, die gehen jetzt richtig da rein, die zeigen jetzt mal dem Trainer so richtig, was sie können und das habe ich gestern mal wieder nicht gesehen bei vielen Spielern und das zieht sich wie so ein roter Faden leider, finde ich, bei Borussia Dortmund durch die letzten Saisons, dass du dieses Mir san mir, was die Bayern haben, so nicht auf die Straße kriegst. Also bin ich dabei, total.
Ja, das sehe ich eben genauso und ich, da sind halt auch nicht nur die Jungen, es sind halt auch vor allem die Führungsspieler, ne? Sie haben ja auch immer wieder welche geholt, um genau diese Gedanken dann in die Mannschaft reinzukriegen, ne? Einen Mats Hummels haben sie zurückgeholt, genau deswegen. Auch von Niklas Süle haben sie sich das ja erhofft, dass der genau das aus München mitbringt, was dann halt wirklich grandios gescheitert ist, dieser Versuch. Also das ist tatsächlich für mich etwas, was mir in diesem Verein fehlt. Ja. Und was für mich jetzt auch in den kommenden Wochen die Aufgabe auch von Ole Boog ist, auch von Lars Ricken ist, diesen Veränderungsprozess, den sie ja nun offensichtlich angestoßen haben mit vielen Ideen, eben auch in diese Richtung zu drücken. Was ich total interessant fand, du kümmerst dich ja auch relativ viel um Bayer Leverkusen. Mhm. Und in Leverkusen kam ja Fernando Caro und der kam ja dahin. Ja, und hat, und jetzt sagen wir es mal in Fußballsprech, ja, der hat die Cojones rausgeholt und hat gesagt, Freunde, ich will hier Meister werden. Genau. Und genau das hat er in diesen Verein gepumpt. Der hat das in diesen Verein gepumpt, bis sie Meister geworden sind. War so mein Gefühl. Dass das danach dann auseinandergebrochen ist, ist ein anderes Problem, weil es halt einfach auch ein finanzielles Ding ist, dass die ganzen Spieler dann weggeholt werden. Aber der hat für mich diese Mentalität in Bayer Leverkusen, in Vizekusen so reingepumpt, dass das auch auf die Mannschaft bis aufs Feld übertragen wurde.
Ja, und jetzt musst du dir mal überlegen, das ist ja ein Verein, Bayer Leverkusen, die wurden ja nur ausgelacht ständig, ja, die wurden ja immer dafür ausgelacht, ihr könnt gar nicht Meister werden, Vizekusen, ja, genau der richtige Begriff, jahrelang mussten sich das nicht nur die Fans, sondern die Verantwortlichen auch anhören, dass das eh kein Thema ist, und deswegen finde ich auch bewundernswert, wie Fernando Caro diese DNA da implementiert hat und dann aber auch die den Mut zu haben, die Cojones zu haben, einen Trainer wie Xabi Alonso damals zu holen, den ja, sind wir mal ehrlich, zu dem Zeitpunkt keiner so auf dem Schirm hatte, im Sinne von, der kommt jetzt hier hin, der wird sofort Meister, der formt dir so eine gute Mannschaft, sondern da wusstest du ja gar nicht, okay, wie gut ist der denn wirklich als Trainer?
Der hat ihn in einer kritischen
Trainer?
Situation geholt, ne? Der hat ihn ja nicht geholt, als sie Erster waren, sondern die waren ja im Abstiegskampf.
Ganz genau, ja. Und da musst du erstmal die Cojones haben zu sagen, der macht das jetzt hier. Und dass der das dann so schnell entwickelt, klar, da ist auch ein bisschen Glück dabei, aber da ist halt auch dabei, wir finden die richtigen Spieler, die zu deinem Profil passen. Wir finden vor allen Dingen auch Spieler, die diese Mentalität mitbringen, ne, über die wir gerade gesprochen haben, die du bei Borussia Dortmund leider oft nicht siehst bei vielen, ne? Die war auf einmal da und das haben sie sehr schnell hinbekommen und das ist für mich dann immer so ein Zeichen, wenn du die richtigen Entscheidungen triffst, natürlich auch ein bisschen Glück hast, aber vor allen Dingen auch die richtigen Leute dahinter hast, die sowas pushen, wie eben bei Bayer Leverkusen, dann kann das schon funktionieren und dann kann das auch innerhalb einer kürzeren Zeit funktionieren. Denn wenn wir mal ehrlich sind, Bayer Leverkusen hat das ja jetzt nicht über 10 Jahre aufgebaut, sondern das ist ja etwas, das wurde innerhalb von, ich sag mal, 1,5, 2 Jahren aufgebaut und hat dann funktioniert. Also da siehst du, es wäre schon möglich. Und Borussia Dortmund ist ja, denke ich mal, auch ein Verein, der diese Möglichkeiten ähnlicher Natur wahrscheinlich finanziell sogar hat und vielleicht auch mal kreativ sein muss und vielleicht auch mal Ideen haben muss bei den, du hast es gerade gesagt, du erwartest jetzt auch in den nächsten Wochen die richtigen Entscheidungen, die erwarte ich auch. Ich erwarte jetzt auch, dass da zum einen Kreativität ins Spiel kommt, zum anderen aber auch Spieler, die dir mental auch mal wieder weiterhelfen, ja, wo du mal einen auf dem Platz hast, wo du sofort auch mal wieder siehst, boah, da kommt ja mal ein ganz anderer Spirit rein, ne? Also so Thema Kani Chaka zum Beispiel, den Bayer Leverkusen da geholt hat. Ja, ich weiß, der ist ein fertiger Spieler, ja. Aber trotzdem war der Kniff ja irgendwie geil. Und ich glaube, andere Vereine hätten den vielleicht auch haben können, haben sich da aber nicht mehr so rangetraut. Das sind so
Borussia
Sachen,
Dortmund
die ich jetzt bei Borussia Dortmund, genau. Und ja, das sind jetzt so Sachen, die ich halt gerne mal sehen würde beim BVB wieder, ne? Dass du dich auch mal traust, solche Sachen zu machen, um dann halt wieder erfolgreich zu sein.
Für mich tatsächlich da auch ein Beispiel, Transfer Robert Andrich, den ja keiner so richtig auf dem Zettel hatte, der aber ja ein ganz wichtiger Teil auch dieser ungeschlagenen Meistersaisonmannschaft gewesen ist, der eben genau auch diese, ja, es kommt dieses Wort immer wieder, ne, diese Mentalität da auch mit reingebracht hat. Also das, den habe ich da sehr genau beobachtet, weil ich den als Typen und als Spieler sehr interessant fand und finde und fand das sehr beeindruckend. Ja, aber ich frage mich dann halt, wie machst du das, ne? Was muss Bog jetzt tatsächlich machen? Klar ist, Spieler wie Julian Brandt wird den Verein verlassen, Salih Özcan wird den Verein verlassen. Du hast einen Emre Can, der langfristig verletzt ist. Der wird vor September, Oktober, November wird er überhaupt keine Rolle spielen in diesem Kader, ne? Und da bin ich halt wirklich gespannt, auf welche Positionen am Ende jetzt besetzt werden müssen. Weil Ole Bog spricht ja immer von der Passung. Und das finde ich ein super Begriff. Im Übrigen, ich finde das einen super Begriff von Ole Bog, der sagt, wir brauchen die richtige Passung der Spieler. Und das geht ja dann auch so ein bisschen in die Richtung von Leverkusen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau. Also sehe ich auch so. Du brauchst, Passung ist ein schöner Begriff, den habe ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal gerade von dir gehört. Und finde ich auch richtig gut, weil es muss ja auch irgendwie in der Chemie wieder funktionieren. Also du hast ja bei Borussia Dortmund auch so ein bisschen das Gefühl, oder anders, ist das eine richtige Mannschaft? Funktionieren die eigentlich so als Team? Ja, das ist so ein bisschen das, was ich mich auch oft gefragt habe. Du hast schon immer noch den einen oder anderen guten Einzelspieler, aber funktioniert das so zusammen? Und ich finde, in den ganz großen Spielen in dieser Saison hast du eher den Eindruck gehabt, nee, eigentlich nicht. Also da ziehen sie es nicht als Mannschaft, ne? Da können sie mal über Einzelaktionen, über Qualität eines Einzelnen kommen. Ein Karim Adeyemi hat Spiele mal gut beeinflusst, als er dann vielleicht von der Bank auch kam. Oder ein Maxi Bayer, wenn er einen guten Tag hat. Oder klar, auch ein Serhou Guirassy. Aber dass sie als Mannschaft mal so ein Spiel gewinnen, wo ich heute sage, das Gefühl hatte ich übrigens nur bei der Niederlage zu Hause gegen Bayern München, dass sie mal als Mannschaft fungiert haben, Das habe ich nicht gehabt und das hat mir total gefehlt in dieser Saison. Ich finde, es sollte auch die Aufgabe von Ole Bog sein, sich da wirklich zu überlegen, was für Charaktere hole ich da jetzt eigentlich rein. Ich weiß, bei Bayer Leverkusen, das kann ich euch dir noch mitgeben, das ist ganz interessant, die machen immer so einen Profilcheck. Das hat Simon Rolfes mir mal erzählt. Der hat gesagt, wenn wir einen Spieler holen, dann gucken wir schon genau an, wo kommt der her, was hat der für eine Vergangenheit, was für eine Bildung, eine Ausbildung hat er vielleicht auch genossen, war der in der Schule, war der im Internat, was hat der gelernt, wie ist der im Gespräch mit uns, wie sind die Eltern, aus welchen Verhältnissen kommt der. Das spielt bei den komplett eine Rolle. Ich will jetzt nicht sagen, dass es bei Borussia Dortmund keine Rolle spielt, aber in Leverkusen habe ich so den Eindruck gehabt, da haben die immer vermehrt drauf geachtet und das hilft dir schon, wenn du siehst, was für Charaktere du dir dann da in die Mannschaft holst. Und das wünsche ich mir beim BVB so ein bisschen, dass sie es wieder hinkriegen, eine Mannschaft auf dem Platz zu haben, wo du wirklich das Gefühl hast, die verstehen sich, die gehen füreinander, die brennen alle und die haben Bock, selbst wenn sie mal spielerisch nicht so funktionieren, als Mannschaft vielleicht ein Spiel zu gewinnen.
Auch das ist genau die Idee von Passung, ne, zumindest mein Verständnis. Ne. Ich erzähle dann immer von dem Film Moneyball, das ist ein Film über amerikanischen Baseball, eine Mannschaft, die immer verliert, bis dann einer kommt und sagt, ey, wir stellen unsere Mannschaft mal anders zusammen. Ja, wir schauen uns, da sind es allerdings sehr analytische Werte, wonach so eine Mannschaft dann zusammengestellt wird. Und die gewinnen dann plötzlich, ne, weil sie eben die richtige Passung gefunden haben der Einzelteile. Aber ich sehe das genauso. Ich bin wirklich sehr gespannt, mit welchem Elan und mit welcher Energie dann auch dieser Umbruch, und ich meine das gar nicht nur personell, sondern auch von der Einstellung her beim BVB in diesem Sommer vorangehen wird. Du hast ja jetzt auch durchaus eine emotionale Perspektive auf Borussia Dortmund. Ich denke, das ist jetzt kein Geheimnis. Ich habe auf ein Posting von mir bei Instagram am Wochenende sehr viel Reaktionen bekommen, auch sehr viel emotionale Reaktionen. Wie viel Bedeutung hat diese Emotion von den Rängen beim BVB und wo es dann auch so gewisse Strömungen gibt? Ich weiß immer nicht, ist das eine Bubble, ist das keine Bubble? Es war halt sehr, sehr in die Richtung, mit Kovac können wir uns nicht entwickeln. Ja, das war so, das ist so in der Bubble, in der ich unterwegs bin, so eine große Meinung, wo ich mich immer frage, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob der Trainer wirklich das Problem ist oder ob eben nicht diese Mentalitätsdiskussion, die wir ja gerade erörtert haben beim BVB, auch da deutlich mit reinspielt, weil die Themen sind ja unter den verschiedenen Trainern immer die gleichen. Aber jetzt schweife ich ab, die Emotionen in diesem Club, wie viel müssen sich davon die Verantwortlichen annehmen und wie viel dürfen sich die Verantwortlichen davon annehmen, frage ich mich.
Ja, also die Emotionen sind natürlich, wie du ja merkst, riesengroß bei den Fans, was das Thema Kovac auch angeht, was das Thema Entwicklung angeht. Ich habe in den letzten Wochen auch dieses Thema aufgehabt, sei es jetzt im Freundeskreis oder sei es auch auf beruflicher Ebene. Und ich habe immer wieder gedacht, die Menschen im Ruhrgebiet, ich glaube, du hast das sogar auch schon mal irgendwann gesagt bei uns, bei Sky, die gehen ins Stadion, um was geboten zu bekommen. Ne? Die gehen auch ins Stadion, um was zu sehen. Die wollen Fußball, Begeisterung haben. Ja, die wollen nicht nur ins Stadion gehen und sehen, oh, wir schießen ein Tor mehr als der Gegner, wir haben gewonnen, jetzt gehen wir wieder nach Hause. Das ist schön, weil du ein Spiel gewinnst. Aber am Ende wollen die Spaß haben, wollen die bespaßt werden von Spielern, die was Besonderes auf den Platz bringen, ja, wie die Haalands, wie die Bellinghams und Co. Und solche Spieler fehlen Borussia
ruhig,
Dortmund.
Sag ruhig, wie die Sanchos, sag ruhig.
Ja, wie die Sanchos,
ist ein bisschen Running Gag bei uns tatsächlich, weil alle immer den Sancho wollen.
Zu Recht, aber das fehlt. Und das fehlt den Menschen im Ruhrgebiet. Wenn ich Borussia Dortmund schaue, bin ich auch ganz ehrlich jetzt, fehlt mir das auch, so ein bisschen dieser Spaßfaktor. In der Bundesliga, klar, ist die Punktausbeute völlig in Ordnung. Sie sind Tabellenzweiter. Wahrscheinlich werden sie es auch bleiben, wenn sie jetzt nicht zwei Spiele verlieren und Leipzig beide gewinnt. Insofern, das ist alles völlig fein. Aber ich kenne viele Fans, die sagen, boah, ganz ehrlich, ich wäre lieber Tabellenvierter, Fünfter oder Sechster, würde sogar auf die Champions League verzichten und hätte schöneren Fußball und hätte Spaß und hätte das Gefühl, die Mannschaft entwickelt sich irgendwie weiter und die Spieler werden besser. Und das fehlt, glaube ich, dieser Bubble tatsächlich. Und ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, aber natürlich darfst du als Verantwortlicher da auch nicht zu emotional werden, darfst dich natürlich auch nicht so anstecken lassen, und die wollen natürlich in erster Linie, die Watzkes und Co., Erfolg sehen. So, und wenn der Trainer Niko Kovac dir in der Bundesliga erstmal einen zweiten Tabellenplatz garantiert, egal wie, dann bin ich davon überzeugt, nehmen die das erstmal hin und nehmen das erstmal an und sagen, hey, wir haben die Champions League. Das ist das, was wir wollen. Das ist das, was wir brauchen. Der Fan sieht's deutlich anders und ich kann das nachvollziehen. Und ich persönlich bin auch kein Fan von dem Fußball, der aktuell beim BVB gespielt wird, und hoffe aber, dass sie mit Ole Burg zusammen in der Kombination mit Niko Kovac, die ja aller Voraussicht nach erstmal so weiterlaufen wird, vielleicht ein bisschen neue Ideen reinbringen und Niko Kovac sich vielleicht auch öffnet und sagt, hey, ich kann mir auch vorstellen, wieder mit Flügelspielern in meiner Startelf zu agieren.
Ja, du hast jetzt ganz viele Themen mit reingebracht. Ich würde nochmal einmal tatsächlich auf die Fans gehen, weil man ist ja immer in so einer Bubble unterwegs irgendwo, oder ich bin zumindest in der Bubble unterwegs, und ich versuche da auch immer so reinzustechen, die platzen zu lassen und auch mal Meinung von außen zu hören. Aber du hast ja jetzt klar gesagt, tatsächlich die Meinung auch auf der weiteren Tribüne beim BVB ist so, der Fußball ist nicht schön und der muss möglichst besser werden. Bei dem Spektakel bin ich bei dir, wobei ich glaube tatsächlich, dass die Fußballfans im Ruhrgebiet jetzt auch nicht nur Hackespitze 1, 2, 3 wollen, sondern die wollen halt auch mal Loche. Ne? Die wollen sehen, dass die sich da unten zerreißen, und das hat man halt in Gladbach nicht gesehen. Das muss man auch wirklich mal ganz, ganz ehrlich so sagen. Bei dem anderen Punkt, am Ende nimmt der BVB ja eine Entwicklung. Ne? Also in der vergangenen Saison hat Nuri Sahin etwas versucht, das hat nicht funktioniert, es ist grandios gescheitert, und dann musste halt Niko Kovac die Scherben auffegen, und der hat es dann geschafft, aus diesen Scherben tatsächlich bis zum letzten Spieltag die Vase wieder zusammenzukitten, ne? Dass die zumindest einigermaßen gekittet dann auf der Vitrine stehen konnte, und da stand dann Champions League drauf. In dieser Saison hat er das Ganze halt stabilisiert. Ja, er hat der Mannschaft defensive Stabilität gegeben, das ist eindeutig. Ja, das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Es fehlt halt nur dieser Gang nach vorne, ne? Dieser letzte Schritt. Und da finde ich halt, man sollte jetzt Niko Kovac auch die Chance geben zu sagen, okay, ich bin der Trainer, der es schafft, diesen letzten Schritt auch noch mit dieser Mannschaft zu entwickeln. Ja, und das ist ja auch etwas, was tatsächlich die Verantwortlichen auch ganz, ganz deutlich und klar gemacht haben. Ja, sie erwarten in diesem Sommer eine Entwicklung personell, eine Entwicklung spielerisch. Ja, auch das hat ja Lars Ricken mehr als einmal deutlich anklingen lassen, und eine Integration der jungen Spieler. Und dieser Auftrag, der steht jetzt. Und dieser Auftrag, der steht jetzt auch bei Niko Kovac ganz klar im Aufgabenheft.
Ja, wo ich trotzdem, ich nicht sagen will, dagegen halten möchte, aber so ein bisschen, Maloche ist wichtig, das stimmt, im Ruhrgebiet ist Maloche natürlich ohne Wenn und Aber eines der wichtigsten Dinge auf dem Fußballplatz. Trotzdem, glaube ich, müssen sie ein bisschen an ihrer Qualität schrauben. Ich glaube trotzdem, dass die Qualität auf manchen Positionen nicht so ist, wie man das vom BVB eigentlich kennt. Sprich, diese Starspieler, ne? Ich habe die Namen gerade schon alle gesagt, da fehlt mir schon der ein oder andere so ein bisschen. Also ich glaube schon, dass es eine Kombination sein muss aus Maloche, aus ehrlicher Ruhrgebietsmaloche auf dem Platz, aber eben wieder so ein bisschen mehr Qualität auch in der Spitze. Die haben sie hier und da, finde ich, ein bisschen eingebüßt, wenn man sich so anschaut, wer da so in den letzten Jahren gegangen ist, wer dafür gekommen ist. Es kann sein, und das ist die Aufgabe von Niko Kovac, du hast es ja auch gesagt, dass der ein oder andere Spieler sich dann noch weiterentwickeln muss. Wenn ich da an Joe Bellingham zum Beispiel denke, der ja schon, finde ich, einen Step in der Rückrunde gemacht hat.
Absolut.
Da bin ich mal gespannt, ne, wie der sich in der nächsten Saison dann so präsentiert. Das sind so Spieler, die finde ich ganz spannend, und die können sich dann auch noch entwickeln. Du hast jetzt viele junge Spieler, die sich entwickeln können, aber den Schritt müssen sie gehen, und den Schritt muss Niko Kovac dann, finde ich, jetzt dann auch in der nächsten Saison beweisen, dass er eben nicht nur Defensive stabilisieren kann, sondern vielleicht auch in der Offensive nochmal mutig ist, einen Schritt weitergehen kann mit der Entwicklung, anpassungsfähig ist, was seine Formation, sein System angeht. Deswegen glaube ich, es ist eine Kombination aus Qualität und aus Maloche, die noch ein bisschen höher, noch ein bisschen besser werden muss.
Aber ist das eine Systemfrage? Es wird ja immer gesagt, oh, diese Fünferkette, und das wird nichts, und das ist alles nur defensiv. Wie hat denn Leverkusen in der Meistersaison gespielt eigentlich?
Aber die haben die richtigen Spieler dafür gehabt. Findest du, Borussia Dortmund hat die richtigen Spieler für eine Dreierkette?
Ja, absolut. Sie haben nicht die richtigen Spieler für ein 4-2-3-1. Dafür haben sie nicht die richtigen Spieler aktuell. Ja, manche Spieler funktionieren schlichtweg nicht so richtig. Ne? Jan Koto zum Beispiel ist für mich der prädestinierte Spieler für eine Schiene auf rechts. Der prädestinierte Spieler dafür. Er funktioniert halt einfach nicht. Und muss auch sagen, Julian Riasson macht da einen guten Job, ne? Ist der beste Vorlagengeber jagt da in Vorlagen sogar Ulysses, und das wird dann immer so ein bisschen vergessen. Dir fehlt halt mittlerweile Innenverteidiger, weil dir Emre Can weggebrochen ist. Du brauchst ja in diesem System eigentlich auch gar nicht so diesen Sechser, den du zum Beispiel bei einer Viererkette brauchst, weil der sich ja auch nicht zwischen die Innenverteidiger fallen lassen muss, weil da steht ja sowieso schon einer in der Dreierkette. Ja. Ne? Deswegen finde ich, ja, für dieses System hat Borussia Dortmund die richtigen Spieler. Mhm. Nur ich finde halt, sie interpretieren es nicht richtig. Interpretieren es arg defensiv. Und du kannst dieses System auch völlig anders interpretieren.
Ja. Wenn ich da an Grimaldo und Frimpong denke, die damals die Linie rauf und runter gerattert sind, die natürlich im 1 gegen 1 dann auch nochmal vielleicht ein bisschen andere Möglichkeiten hatten, als jetzt die Spieler des BVB da auf den Schienen.
Aber das ist ja der Grund, warum Maxi Bayer jetzt zum Beispiel da gespielt hat.
Ja, genau. Und da denke ich mir, das kann, wie du richtig sagst, wenn du das richtig interpretierst, wenn die Spieler das verstehen, was ihre Aufgabe ist, und die natürlich, ich will nicht sagen zu 100%, aber am Maximum umsetzen, dann kann so ein System natürlich richtig gut klappen. Da bin ich bei dir. Das stimmt.
Ich Ich persönlich bin übrigens ein großer Fan von 4-2-3-1. Deswegen halte ich das auch für ein etwas attraktiveres System. Aber trotzdem finde ich, ist es keine Systemfrage, weil Leverkusen in diesem System Meister geworden ist, es aber völlig anders interpretiert hat, viel höher interpretiert hat, mit viel mehr Risiko interpretiert hat. Ein Risiko, was Niko Kovac nur in manchen Spielen auch eingegangen ist, ne, dass er seine Kette hat höher schieben lassen. Aber was ich mich auch gegen Gladbach gefragt habe und auch in vergangenen Spielen schon, warum wechselt der jetzt so? Also, ich zitiere immer Trapattoni, ein Trainer ist ja kein Idiot. Er hat schon seinen Grund, warum er jetzt so wechselt. Aber warum bringt er einen Sally Özcan für Joe Bellingham? Ja. Ich will doch so ein Spiel gewinnen. Ne? Aber das glaube ich eben gar nicht. Ich glaube, Niko Kovac merkt dann sofort, okay, dieses Spiel zu gewinnen, das ist heute nicht drin. Dann will ich es zumindest nicht verlieren. Ja, das ist halt seine Mentalität in diesem Fall. Und deswegen wird dann so gewechselt. Aber ein Maxi Bayer rauszunehmen, einen Daniel Svensson zu bringen oder einen Joe Bellingham zu bringen und dann rauszunehmen und dann Sally Özcan dafür zu bringen. Brandt und Chukwuemeka ist ein 1-1-Tausch. Das ist für mich auch alles kein Signal, ey, so, wir sind Borussia Dortmund, wir sind hier, wir wollen das Spiel gewinnen.
Das stimmt. Das ist auch das, was ich mich als erstes gefragt habe. Ich hatte auch den Eindruck, okay, warum wechselt er jetzt so? Möchte er, und da bestätige ich dich jetzt total, möchte er sich jetzt nochmal ein bisschen absichern? Möchte er einfach nur kein Gegentor mehr bekommen und dann ist alles in Ordnung? So nach dem Motto, wir nehmen das 0-0 mit. Ich glaube ja. Ich glaube, das war tatsächlich seine Intention dabei. Das Gefühl hatte ich auch. Der Schuss ist dann nach hinten losgegangen, weil du dir letztlich dann sogar noch das 0-1 fängst. Dann bin ich wieder dabei und sage, boah, wäre Offensive da nicht die bessere Verteidigung gewesen sozusagen? Ja, das Risiko vielleicht zu gehen, zu sagen, hey, wir haben nichts mehr zu verlieren in dem Sinne. Ja, wir sind Tabellenzweiter. Lass uns doch jetzt hier auf den Sieg gehen. Lass uns das doch jetzt alles nach vorne werfen. Es klappt oder es klappt nicht, aber sich so ein bisschen einzumummeln defensiv und dann bekommst du das Ding noch hinten rein, das fand ich dann auch ehrlich gesagt nicht gut, nicht richtig. Und viele wünschen sich ja sowieso, wenn du mal allein schon mit Blick auf die Startelf, nichts gegen Julian Brandt, der macht seine letzten Spiele beim BVB, der ist ein verdienter Spieler, aber viele fragen sich ja schon in der Bubble, wie du sie auch genannt hast, warum spielt er jetzt noch so häufig? Warum hast du nicht die Möglichkeit, da doch vielleicht schon mal einen jüngeren Spieler reinzuwerfen oder jemanden, der nächste Saison noch bei Borussia Dortmund spielt? Ja, warum musst du jetzt immer wieder dem einen Startelf-Einsatz garantieren? Warum kommt dann Sally Özcan erstmal rein? Warum sitzt ein Albert auf der Bank? Ja, das sind so Sachen. Da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten. Also klar, ich kann das verstehen, dass du verdiente Spieler noch mal ranlassen möchtest. Julian Brandt hat jetzt am Wochenende dann gegen Eintracht Frankfurt sein letztes Heimspiel und so. Das ist alles richtig. Aber ich hätte da auch gerne so ein bisschen mehr schon die Justierung für die kommende Saison bei Borussia Dortmund und bei Niko Kovac in den letzten Spielen gespürt.
Wobei, da halte ich mal dagegen und sage, ein Trainer lebt halt immer im Hier und Jetzt. Und der bewertet nicht, welcher Spieler ist ab dem Sommer noch da, sondern der sieht seine Mannschaft im Training und der sagt, diese Mannschaft brauche ich, das ist für mich die aktuell beste Mannschaft. Ja, und das finde ich ist auch eines Trainers gutes Recht, wirklich hinzugehen und zu sagen, hey, ich denke jetzt im Hier und Jetzt, ich will dieses Spiel gewinnen. Das ist für mich jetzt erstmal das Ausschlaggebende. Und deswegen stelle ich diese Startelf ein. Wie man dann nachher justiert, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Wenn ich 2-0 führe und dann sage, jetzt schmeiße ich die Jungen rein, finde ich das legitim. Ich hätte auch Albert zum Beispiel viel früher gebracht, weil der halt einer ist, der dann vielleicht auch in seiner Unbekümmertheit mal was Besonderes zaubern kann. Aber ein Trainer denkt halt im Hier und Jetzt und der denkt dann halt nicht so perspektivisch. Und das ist auch sein gutes Recht, weil er kriegt halt jetzt natürlich auch die Niederlage um die Ohren geworfen. Er hätte aber genauso, wäre auch für einen Sieg gefeiert worden, wenn er dann mit dieser Elf gewonnen hätte. Ne? Von daher finde ich das immer ein bisschen schwierig. Aber politisch ist das natürlich auch schon gewollt durchaus, dass du auch solchen Spielern wie Albert, wie Ignacio Viregiani signalisierst, du hast hier eine Perspektive. Ne? Das ist auch ganz wichtig.
Wobei natürlich Reggiani und Ignacio auch von Anfang an gespielt haben. So viel, so ehrlich muss man jetzt auch sein. Also es ist ja nicht so, dass alle Talente nur auf der Bank saßen. Insofern möchte ich ihm das jetzt auch nicht komplett ankreiden. Aber ja, die Wechsel waren mir auch ein bisschen, das war glaube ich das Richtige, was du gesagt hast. Zu defensiv, zu ängstlich und vielleicht doch sehr darauf bedacht, einen Punkt mitzunehmen. Und am Ende stehst du dann halt mit leeren Händen da.
Das ist halt schon ein klares Zeichen. Ne? Also wenn ich Bayer rausnehme und Svensson bringe, dann ist das total. Dann ist das ein klares Zeichen, ja, weil Bayer ist ja dann doch die offensive Variante, die aber auch nicht gut funktioniert hat. Ne? Auch das gehört dann zur Wahrheit dazu. Das ganze System ist ja eigentlich, und das ist für mich auch so ein bisschen das Problem in den BVB-Spielen, du schaffst es in vielen Spielen nicht, dein Spiel nach vorne zu verlagern. Du schaffst es einfach nicht, den Ballbesitz immer weiter nach vorne zu verlagern. Und dann sieht halt auch so ein Spieler wie Cyrou Guirassy schlecht aus. Der wird oft zu Recht kritisiert, verstehe ich. Aber das ist halt kein Kontersprinter. Ja, das ist einer, da musst du das Spiel auch in und um die Box gestalten, damit der glänzen kann. Und der BVB schafft das einfach in vielen Spielen nicht. Und dann ist er nicht der richtige Stürmer dafür.
Völlig richtig. Also die Dominanz dann auch mal auszustrahlen in der gegnerischen Hälfte, wie du sagst. Das ist ja wie beim Handball, den Ball wirklich mal um den 16er herum laufen zu lassen, den Gegner ständig unter Druck zu setzen. Das habe ich total vermisst in diesem Spiel gestern in Mönchengladbach. Und der Ballbesitz, der ist dann auch viel zu schnell wieder aufgegeben worden. Ja, also du hast zu viele Bälle verloren, du hast zu leichtfertig Fehlpässe gespielt. Wenn ich da gerade an die Zentrale auch denke, Marcel Sabitzer, für mich kaum Impulse nach vorne gesetzt gestern, zu viele Fehlpässe, zu schlampig kann man sogar sagen, dann auch im Abspiel. Thema Zweikampfführung bei dem einen oder anderen, also da hat mir vieles nicht gefallen. Und so gut du das eigentlich gegen Freiburg letzte Woche hinbekommen hast, so schlecht hast du das dann gestern plötzlich wieder hinbekommen. Ne? Das ist wieder dieses Thema Unkonstanz, wo du es einfach in der einen Woche so machst und in der nächsten Woche gegen Gegner, der mit Verlaub vielleicht eine viel geringere Qualität sogar hat als der SC Freiburg. Da kriegst du es dann nicht mehr auf den Platz. Ich weiß nicht, ob es dann wieder diese Gebäudeunabhängigkeit ist, die dann in dem Fall nicht funktioniert hat, ja, dass du auswärts es dann nicht hinbekommst wie zu Hause. Aber es war ein völlig anderes Spiel. Das war eine ganz andere Herangehensweise als gegen Freiburg. Das kann ich nicht nachvollziehen, warum das innerhalb von, ich glaube, es waren 6 Tage, so unterschiedlich läuft.
Die Gier ist es für mich. Oft die Gier, einfach diese Spiele, den Gegner auffressen zu wollen. Egal wie die Situation ist, egal was los ist, du musst auf den Platz gehen und den Gegner auffressen wollen. Und das fehlt mir einfach zu oft bei Borussia Dortmund. Du, es gibt eine Diskussion darüber in diesem Internet, auch unter vielen Influencern beim BVB. Mhm. Die fahren ja gar nicht ins Trainingslager. Was machen die denn? Das ist ja katastrophal. Also mal ganz kurz die Ist-Situation beschreiben. Borussia Dortmund wird wieder ins Training einsteigen nach den Ferien, die sie, oder nach dem Urlaub, den sie den Spielern natürlich gönnen, werden dann Ende Juli eine PR-Reise machen nach Japan und danach nicht ins Trainingslager gehen, sondern sozusagen das Trainingslager in Dortmund machen, wo sie übrigens beste Bedingungen haben. Ich möchte mal einmal deine Meinung, bevor wir darüber diskutieren, möchte ich mal einmal deine Meinung dazu hören.
Du, völlig, ich sag das jetzt mal, auch wenn das vielen nicht gefällt, ich finde das völlig egal, tatsächlich. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, denn du musst doch für dich den bestmöglichen Plan zusammenstellen. Und wenn du nun mal eine PR-Reise machst und diese PR-Reisen, du hast sie ja schon mitgemacht öfter, ich habe sie auch schon mitmachen dürfen, auch mit dem BVB, wenn du die mal so kennenlernst, dann schon die Begeisterung der Menschen auch auf anderen Kontinenten mal so siehst, dann kriegst du schon ein Gefühl dafür, warum das gar nicht so unwichtig ist, so eine PR-Reise mal zu machen, dich da mal zu zeigen, den Menschen gegenüber, den Fans, die es auch auf anderen Kontinenten gibt. Das ist heutzutage nicht mehr möglich, sich dem zu entziehen als großer europäischer Spitzenverein, ja, der regelmäßig in der Champions League spielt. Deswegen kann ich diese Reisen verstehen, und wenn du das als Spieler mitmachst, und dann kommst du wieder nach Hause und dann wüsstest du, jetzt fahre ich direkt wieder ins Trainingslager und dann geht's dahin und dann geht's da schon wieder los. Das ist für den Kopf auch nicht so einfach, und das vergessen viele immer. Ja, das sind auch alles Menschen, das sind auch alles Jungs, die vielleicht auch mal eine mentale Pause brauchen, die vielleicht auch nicht immer nur unterwegs sein müssen. Und wenn du schon dann in Asien bist, dann direkt wieder ins Trainingslager noch nach Österreich zum Beispiel. Das ist schon sehr viel auch. Deswegen kann ich nachvollziehen, wenn du sagst, hey, danach bleiben wir mal zu Hause, wir machen das hier. Wir haben, wie du sagst, beste Trainingsbedingungen. Und die haben sie definitiv, dann ist das auch völlig fein. Und dann ist es für den Spieler vielleicht auch mal ein schönes Gefühl, wenn er an seinem gewohnten Ort dann ist, in seinem Zuhause dann auch sein kann. Insofern, ich finde das gar nicht so dramatisch und kann das total nachvollziehen. Und insofern, ja, sehe ich das nicht als großes Problem. Klar tut es einem dann immer leid, glaube ich, für die Fans, die gerne dahin gekommen wären, die vielleicht auch in Österreich leben, da in der Ecke, ja, die sich gefreut hätten. Früher war es immer in Bad Ragaz in der Schweiz. Die Menschen haben sich auch immer sehr gefreut, wenn Borussia Dortmund dann vorbeigekommen ist. Aber ich sehe da, bin ich ganz ehrlich, kein großes Problem drin.
Die Wirte haben sich auf jeden Fall gefreut. Ja, das stimmt.
Total.
Ja, also ich habe mich da auch sehr gewundert über diese Diskussion. Natürlich fährt der BVB, fahren die großen europäischen Clubs alle ins Ausland, um da PR zu machen. Das ist auch eine Vorgabe, keine Vorgabe, aber das ist halt auch ein Wunsch der Bundesliga, dass die dort vertreten sein wird, weil das einfach Märkte sind, die wichtig sind und die auch für den BVB wichtig sind, um Geld zu verdienen. Ja, in Deutschland haben wir das 50+1, wir leben das 50+1, wir wollen keine Investoren in der Bundesliga haben, zumindest wenn es nach vielen Fans geht. Nur das Geld muss irgendwo herkommen, ne? Und da sind solche Reisen unerlässlich. Und diese Reise kann und wird auch zum Teambuilding genutzt werden. Ja, auch eine Kritik, die dann aufkommt. Ja, im Trainingslager, da rücken die ja nochmal zusammen und da entwickeln die nochmal so ein Spirit. Da musst du halt auch auf so einer PR-Reise, wo tatsächlich der Fokus nach den ersten harten Trainingswochen dann auch so für 5-6 Tage, wir reden ja auch nicht über 2 Wochen, ne? Wir reden über 5-6 Tage PR-Reise nach Japan. Da wird dann halt auch nochmal ein Fokus darauf gelegt. Und bevor ich danach, ja, wie du richtig, jetzt lassen wir mal den Kopf außen vor, ob die gemütlichen Spieler lieber zu Hause im Bett liegen oder im Hotel, im Luxushotel irgendwo in Österreich oder in der Schweiz. Aber was da eine Logistik mit verbunden ist, ja, das kann man sich ja kaum vorstellen. Also das kannst du dir ja kaum vorstellen, welche Logistik damit verbunden ist. Du musst ja deinen ganzen Kram dann nach Österreich schaffen und den ganzen Kram wieder zurückschaffen. Da macht es für mich in so einem endzeitlichen Rahmen ja absolut Sinn, deine Trainingsplätze in Dortmund zu nutzen.
Ja.
Also ich verstehe auch, ehrlich gesagt, diese Diskussion gar nicht. Das ist ja nicht so, die kommen ja nicht von der PR-Reise wieder und legen sich dann hier in die Hängematte.
Nee, genau.
Die machen ja hier im Prinzip das Programm, was sie in Österreich gemacht haben, machen sie ja dann in Dortmund. Also wo ist denn der Unterschied? Ja. Und diese PR-Reise...
Auf dem oder dem Rasen machst, ja, das ist ja auch wurscht.
Ja, eigentlich. Und ganz ehrlich, also warst du vergangen... Nee, der Kollege Patrick Berger war im Trainingslager vergangenes Jahr in Österreich, da waren die Verhältnisse halt katastrophal, ne? So, ja. Und muss man auch ehrlich sagen, lag auch am Wetter, das kann dich hier auch erreichen, aber wenn hier das Wetter schlecht ist, dann sind die Plätze darauf hier wohl ein bisschen besser präpariert und du kannst dann hier immer noch trainieren. Aber deswegen, diese Diskussion hat mich dann doch ein bisschen verwundert. Vor allem die Kritik an diesen PR-Reisen, die finden jedes Jahr statt und dieses Jahr soll es dann plötzlich verteufelt werden. Kann ich nicht nachvollziehen. Ja, also das
gehört dazu heute.
Ja, und das finde ich dann auch ein bisschen, muss ich sagen, unfair dem BVB gegenüber, den daraus dann versuchen, den Strick zu drehen. Also das kann ich persönlich nicht so richtig nachvollziehen, weil die Spieler genau das gleiche Trainingspensum danach leisten müssen, wie sie es dann eben auch in einem Trainingslager tun. Über eine Sache müssen wir noch sprechen, da kommen wir nicht drum rum. Es wird wieder ein Revierderby geben. Ja, ich fand den humorigen Umgang von vielen Fans und auch vom BVB ganz nett damit, wo sie gesagt haben, nee, vermisst haben wir euch nicht, aber Derby ist trotzdem geil. Ja, also ich freue mich da total drauf, weil das sind für mich die emotionalsten Spiele in Fußball-Deutschland. Es gibt nichts, was so emotional ist wie ein Revierderby in Fußball-Deutschland.
Ja, mega, mega. Also du merkst es ja schon, wenn du beim Spiel ankommst, egal ob auf Schalke oder beim BVB, ne, die Luft knistert, wenn die Fans ankommen, die Gesänge, die Frötzeleien schon die Woche vorher, sei es im Büro, sei es beim Bäcker, auf der Straße, du triffst deinen alten Bolzplatz-Kollegen wieder, der Schalker, du bist Dortmunder, dann schmeißt ihr euch mal ein paar Wortgefechte an den Kopf. Ja, das ist herrlich. Also ich glaube, das ist das, was die Menschen jetzt wirklich in den letzten Jahren sehr vermisst haben. Diese Spiele natürlich auch. Du weißt, in diesem Spiel kann alles passieren. Völlig egal, wer gerade wie in der Tabelle steht, wer gerade schlecht performt, gut performt. Der eine hat immer eine Chance gegen den anderen, ja. Und das ist das Schöne, das war schon immer so. Es ist wie ein Pokalspiel fast, ne, so ein bisschen. Und hat so eigene Besonderheiten. Ich hatte Niko Kovac ja gestern noch im Interview nach dem Spiel, habe ihn auch darauf kurz noch angesprochen am Rande dessen. Und da hat er zu mir gesagt, er gratuliert Schalke 04 von Herzen, ja, also das muss ich sogar ins Zitat setzen, von Herzen zum Aufstieg und sagte auch Miron Muslic, super Typ, super Kollege, freut sich da richtig auf das Duell, hat er als Spieler nie erleben dürfen, insofern freut er sich jetzt total als Trainer drauf. Ja, geil, also das ist das, wofür man ins Fußballstadion geht, finde ich, deswegen, ich werde mir, wenn ich es denn zeitlich schaffe, ich hoffe es, mindestens eines von beiden Spielen auf jeden Fall im Stadion anschauen.
Ja, ich bin auch sehr gespannt und wie hat ein ehemaliger Sportdirektor von Borussia Dortmund mal gesagt, ich mag es, wenn Schalke in der ersten Liga spielt, weil das sind immer sichere 3 Punkte auswärts. So, könnten wir fast als Schlusswort stehen lassen. Ich denke, so viel gibt es tatsächlich in dieser Woche nicht mehr zu besprechen. Perspektivisch gegen Frankfurt wird sicherlich nochmal ein interessantes Spiel, auch wegen dieser Gemengelage, die wir angerissen haben. Ne? Also auch die Stimmung, es ist ja dann doch wichtig, mit einer guten Stimmung in die Winterpause. Die Sommerpause zu gehen, als wenn du dann die letzten 3 Spiele noch verlierst.
So ist es. Ich bin gespannt. Ich werde es verfolgen, hoffe auf die andere Seite dann wieder der Mentalität sozusagen, ja, der besseren Seite, die Borussia Dortmund dann hoffentlich im Heimspiel wieder zeigen wird. Aber ja, du, am Ende steht die Champions League Qualifikation, glaube ich, erstmal über allem. Und dann bin auch ich sehr gespannt, welche Transfer-News und Gerüchte ihr hier im Podcast in den nächsten Wochen noch besprechen werdet.
Und auch bei Sky im Programm natürlich, das Transfer-Update wird sich sicherlich auch mit Borussia Dortmund-Themen in den nächsten Wochen mehr als füllen. Marlon, vielen Dank, dass du den Kollegen Patrick Berger heute vertreten hast. Und ich kann allen versprechen, nächste Woche ist Patrick wieder da. Und damit ganz viele Grüße von uns von Auffe Süd.
Auffe Süd, der BVB-Podcast.